Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Spezialausgabe entstand in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer und wurde finanziert von der Republik Österreich, Bundesministerium für Landesverteidigung.
Dieser Winter war der trockenste Winter seit fast 30 Jahren. Damit erleben wir große Waldbrände nicht mehr nur noch im Hochsommer, sondern genauso auch in der kalten Jahreszeit. Dabei haben wir erst vor ein paar Monaten das genaue Gegenteil erlebt. Ein Jahrhunderthochwasser, teils ein tausendjährliches Hochwasser. Der Klimawandel, der ist jetzt nicht mehr zu übersehen. Und diese extremen Wettersituationen führen immer öfters auch zu großen Naturkatastrophen. Und dazu müssen alle Einsatzkräfte zusammenwirken. Diese Katastropheneinsätze dauern oft wochenlang und darum muss auch die Koordination so gut durchdacht sein. Wie diese Zusammenarbeit im Detail funktioniert, speziell zwischen dem österreichischen Bundesheer und den Feuerwehren, das schauen wir uns heute im Detail an. Ich bin Marcel Kilic und wir sind heute zu Gast in der Schwarzenberg-Kaserne in Weiß-Sitzenheim bei Oberstleutnant Florian Urf. Er ist selbst Hubschrauberpilot und Fluglehrer und er koordiniert im Kommando der Luftstreitkräfte die Hubschraubereinsätze. Florian, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung zu dir in die Schwarzenberg-Kaserne.
Danke, sehr gerne und danke, dass ihr vorbeigeschaut habt.
Sehr, sehr gerne. Und wir sind heute zu dritt. Bei uns ist Oberbrandrat Jörg Degenhardt. Viele kennen dich unter Dex. Im österreichischen Bundesfeuerwehrverband und im Landesfeuerwehrverband Tirol verantwortet er das Sachgebiet Vegetationsbrandbekämpfung und Feuerwehrflugdienst. Dex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wenn wir an große Einsätze denken, dann haben wir alle irgendein Bild im Kopf. Welches Bild ist das bei euch? Welcher Einsatz ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
Das sind mehrere eigentlich, weil jeder Einsatz in seiner eigenen Charakteristik besonders ist. Aber definitiv in Erinnerung geblieben ist der allererste Waldbrand. Einfach deswegen, weil ich damals als junger Einsatzpilot ums Eck in das Tal einbiege, im Cockpit schon so diesen markanten Brandgeruch habe. Noch nicht einmal irgendwas gesehen habe und ums nächste Eckerl bieg und dann so, wow, der ganze Hang voller Rauch und da soll man jetzt den Brand löschen. Das wird spannend, weiß er.
Spannend. Jörg, was ist dein Bild?
Ja, es gibt natürlich auch mehrere Einsätze, ganz klar, so wie Hochwasserkatastrophen in Bad Znaun, bei uns in Tirol zum Beispiel, wo natürlich sehr viele Hubschrauber des Bundesheeres im Einsatz gewesen sein, um die Luftbrücke aufrechtzuerhalten. War sehr imposant und natürlich auch sehr wichtig. Und natürlich auch ein besonderes Ereignis war der große Waldbrandeinsatz in Absam, wo wir genauso Bundesheermaschinen im Einsatz zur Unterstützung gehabt haben. Weil das war einfach für mich so prägend, weil die Ausbreitung dieses Feuers fast südländische Verhältnisse gehabt hat, wo wir eigentlich in Österreich noch nicht so gesehen haben. Und das war für uns auch so ein Effekt, wo wir danach gesagt haben, so, was müssen wir machen, um dass uns solche Sachen nicht mehr passieren. Ausbildungsmäßig, alarmierungsmäßig, Gerätschaften und dergleichen. Und von da an ist eigentlich richtig losgegangen, dass wir uns mit dem Thema Vegetationsbrandbekämpfung mal so richtig beschäftigt haben. Und seitdem funktioniert es jetzt ganz gut und wir probieren einfach über Österreich weit dementsprechend die Vegetationsbrandbekämpfung und den Flugdienst einfach gleich zu machen, zu harmonisieren.
Jetzt habt ihr beide einen Waldbrandeinsatz rausgepickt. Was sind denn andere Szenarien, wo Feuerwehr und Bundesheer zusammenkommen im Katastrophenfall? Welche Szenarien gibt es da?
Mit der Feuerwehr sind wir recht am Anfang immer an erster Front, aber wir benötigen in weiterer Folge auch immer die Assistenzleistung des Bundesheeres. Und das sind nicht nur Waldbrände, sondern Hochwasserkatastrophen, Lawinenunglücke, einfach Schneelasten auf Dächern oder durch sehr viel Schnee einfach abgeschnittene Täler, wo es eine Luftbrüche braucht und so weiter. Und da haben wir einfach unsere Berührungen mit dem Bundesheer und die auch sehr notwendig sind.
Genau, und im Endeffekt ist es auch so, auch wenn die Feuerwehr per se im Szenario gar nicht der Hauptplayer ist, sind wir aber doch immer wieder mit den Feuerwehrflughelfern dort im Kontakt, weil das einfach die Profis unter den Einsatzorganisationen sind und uns mit der Landeplatzorganisation, auch mit der Organisation der örtlichen anderen Einsatzorganisationen helfen können und damit wird das einfach immer effizienter und läuft besser ab.
Jetzt sind ein paar Begriffe gefallen, der Assistenzeinsatz, die Katastrophe. Machen wir mal eine kleine Begriffsdefinition. Was ist ein Assistenzeinsatz genau? Wann sprechen wir von einer Katastrophe?
Der Assistenzeinsatz ist eine Begrifflichkeit aus dem Bundesheerbereich, weil das ja nicht unsere Hauptaufgabe ist, dass wir in Österreich Feuer löschen oder bei Katastrophen helfen. Das ist unsere Hauptaufgabe, die militärische Landesverteidigung, hat aber sehr viele Überschneidungen. Und diese Fähigkeiten, die wir aus dem Bereich her anbieten können, können wir natürlich auch im Katastrophenszenario dann für die österreichische Bevölkerung anbieten. Und daher heißt es, weil wir dann eben in Assistenzleistung für die Behörde sind, daher kommt die Bezeichnung Assistenzeinsatz bei uns.
Und die Katastrophe ist dann wann?
Die Katastrophe grundsätzlich ist einfach ein Großereignis, wo man natürlich unterscheiden kann, ob es eine örtliche Katastrophe ist, die was im Ortsgebiet bleibt, oder eben Gemeinde überschreitend, wo man einfach andere Organisationen zur Unterstützung noch dazu braucht. Und eine Katastrophe wird im Prinzip vom Bürgermeister ausgerufen. Und dann entwickelt sich das Ganze natürlich.
Was passiert denn vor einem möglichen Einsatz? Wird die Lage in Österreich eigentlich beobachtet? Gibt es da eine Art Monitoring, um eine mögliche Katastrophe möglichst weit im Vorhinein schon zu erahnen?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir flächendeckend Katastrophenspione ausschicken. Was wir schon haben, ist in unserem militärmeteorologischen Dienst ein Bereich, die sich über eine gewisse Langfristprognose Gedanken machen, inklusive der Katastrophenkapazität. Das heißt, die schauen ungefähr eine Woche noch vor und beurteilen, okay, gibt es in Österreich Anzeichen für eine Katastrophe? Und das setzen wir dann in einer Beurteilung um, setzen eventuell dann Kräfte in Bereitschaft, um dann, wenn es denn soweit sein sollte, schneller reagieren zu können.
Mhm. Dex, wo sagen denn wir als Feuerwehr, das ist jetzt ein Punkt, da benötigen wir weitere Unterstützung, in diesem Fall vom österreichischen Bundesheer. Was sind unsere Indikatoren?
Ja, wenn wir mal so weit sein in einer Katastrophe, wo wir mehrere Tage schon im Einsatz sein. Und man muss natürlich sagen, ganz Österreich hat ungefähr 350.000 Feuerwehrmitglieder, die ganzen freiwillig. Und wir haben in allen Bundesländern Cut-Züge, die was dementsprechend ausgerüstet, ausgebildet sein, die was schon über mehrere Tage dementsprechend arbeiten können. Aber wie gesagt, eben freiwillig. Und das heißt, sie sind vom Arbeitgeber weg, sie sind von der Familie weg und dergleichen. Und irgendwann einmal sind natürlich diese Ressourcen schwer verfügbar. Und in der ganzen Einsatzplanung wird man dann eine Entscheidung treffen, um eben eine Assistenzleistung des Bundesheeres anzufordern, die was dementsprechend uns unterstützen und dementsprechend ablösen. Und das kann auch über mehrere Tage oder Wochen gehen, aber es kann auch sein, dass nach einem Bundeseinsatz wieder der Feuerwehreinsatz eigentlich in kleinerer Form weitergeht. Mhm. Speziell jetzt gerade bei Waldbrandeinsätzen geht es ja auch um das, dass wir so schnell wie möglich Hubschrauber zur Verfügung haben, um eben die Ausbreitung eines Waldbrandes, wenn es nicht anders möglich ist als von der Luft, dass wir einfach Hubschrauber so schnell wie möglich zur Verfügung haben. Und somit fordern wir natürlich oder beziehungsweise über die Behörde dementsprechend die Hubschrauber des Bundesheeres an. Und somit haben wir sofort diese Berührung mit dem Bundesheer, bei einem Waldbrand zum Beispiel.
Florian, sind es eben diese zwei Bereiche, die Manpower und die Hubschrauber, mit denen das österreichische Bundesheer dann unterstützt?
Das sind sicher die Hauptplayer in dem Szenario, aber das geht natürlich über das weit hinaus. Also wenn man jetzt sich anschaut, das Pionierwesen, die in den Schadenslagen der Klassiker für Assistenzeinsatz sind, aber auch andere Bereiche wie die Unterstützung mit Alpinisten oder im Aufklärungsbereich, die Drohnenzusammenarbeit, da sind wir genauso aufgestellt. Im Prinzip gibt's da keine Grenze, solange es einen direkten Zusammenhang mit der Schadenslage und der Schadensbekämpfung hat.
Wir bekommen ja immer Fragen über Social Media im Vorhinein eingeschickt und du hast das schon am Anfang angedeutet, aber der Jonas und viele andere möchten das ganz konkret wissen. Der Jonas von der Freiwilligen Feuerwehr Waldhausen fragt uns über Instagram, wann darf oder wann kann das Bundesheer eben zu einem Katastropheneinsatz, zu einem Assistenzeinsatz in diesem Fall ausrücken? Was ist jetzt das Kriterium konkret?
Grundsätzlich sind wir immer einsatzbereit. Ja. Hauptkriterium ist aber das, dass die Behörde sagt, okay, ich komme ohne die Leistung des Bundesheeres nicht mehr aus. Das heißt, das kann einerseits sein, etwas, das nur in unserem Bereich verfügbar ist, oder es sind einfach alle Mittel, die verfügbar sind, im Einsatz und wir haben das Problem noch immer nicht gelöst. Das ist der Moment, wo dann das Bundesheer auftritt und mit Assistenzeinsatz unterstützt.
Bei großen Einsätzen, vor allem, wo mehrere Organisationen zusammenkommen, ist dann natürlich irgendwann die Frage, Wer hat eigentlich das Kommando? Wie ist die Führungsstruktur? Und auch das ist eine Frage, die kommt aus der Community vom NOAH, von der Freiwilligen Feuerwehr Molln. Wer übernimmt denn die Einsatzleitung oder wer ist der Einsatzleiter?
Das kommt natürlich immer darauf an, was ist es wirklich für eine Lage? Handelt es sich wirklich um eine Katastrophe und dergleichen? Normalerweise ist ja so, auch wenn, speziell wenn die Katastrophe örtlich ist oder auch ein Waldbrand, es gibt immer eine behördliche Einsatzleitung, beim Waldbrand zum Beispiel, der Bürgermeister, übergibt aber die Einsatzleitung für die Löschmaßnahmen dem Feuerwehrkommandant, dem höchstrangigen in der Feuerwehr, und der ist dann beauftragt, eben die Löschmaßnahmen dementsprechend durchzuführen.
Aber das Spannende an dem Wort Einsatzleitung ist ja, man kann sich ja vorstellen, einer hat die Letztverantwortung, aber das ist praktisch wie ein Stab aus Expertinnen und Experten, die dann den Einsatzleiter auch beratschlagen. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich jeder Einsatzleiter, jede Einsatzleiterin sehr, sehr froh, wenn es da verschiedene Disziplinen gibt, die da zusammenarbeiten.
Genau, und da unterstützt eben jede Einsatzorganisation mit einem Führungselement, die dann halt unterschiedlich heißen, geht bis dorthin, dass man auch Forstbehörden mit in dieser Einsatzleitung hat, die dann definieren, okay, bis daher können wir jetzt das zum Beispiel das Waldbrandszenario eskalieren lassen, weil der Hang ja eh schon brennt. Ja. Aber wenn wir dahinter nicht wirksam werden, geht es in ein anderes Szenario wie Wasserschutz und so weiter und so fort. Also das ist immer sehr breit aufgestellt und bleibt aber immer in der Verantwortung der anfordernden Behörde.
Bei jedem Einsatz gibt es eben den Einsatzleiter, und in dem Fall bei einem Waldbrand und dergleichen ist eben der Feuerwehreinsatzleiter, und der bedient sich einer sogenannten Feuerwehreinsatzleitung. Und in dieser Einsatzleitung seien verschiedene Personen, Verbindungsoffiziere der anderen Organisationen, Fachberater aus verschiedenen Bereichen, aber Chef ist immer der Feuerwehreinsatzleiter. Und aufgrund der Informationen, was er von der Feuerwehreinsatzleitung kriegt und der Berater, trifft er Entscheidungen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Kommunikation in diesem Stab. Und jede Organisation hat eine eigene Funkfrequenz oder Kommunikationsschiene. Und somit kann man das Ganze ein bisschen aufsplitten. Und somit funktioniert auch im Gesamten die Kommunikation perfekt. Aber der Hauptdrehscheibe ist die Einsatzleitung.
Und Kommunikationsmittel ist auch eine häufige Frage aus der Community. Die Hanna von der Freiwilligen Feuerwehr Inzersdorf und der Benjamin von der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt, die fragen alle eben, wie funktioniert die Kommunikation? Wie kann man bei so einem komplexen Einsatz sicherstellen, dass die Einsatzleitung, wie du es formuliert hast, der Stab, die sitzen ja nämlich einmal an in einem Container, in einer Einsatzleitung, in einem Fahrzeug, oder wie schaut das aus in der Praxis?
Ja, in der Praxis kann das unterschiedlich sein. Das kommt auch wieder auf die Lage drauf an, auf die Örtlichkeit. Entweder kann das eine ganz normale BKW-Garage sein, das kann auch irgendein Raum sein, das kann ein Zelt sein, das kann ein Bus sein, das kann ein Container sein. Komplett wurscht, je nachdem, wo man Platz findet, und da hocken alle beieinander und organisieren im Hintergrund diesen Einsatz. Und wie gesagt, eben die Kommunikation läuft über Funk. Und für jede Einsatzorganisation auf einer eigenen Funkschiene oder anderen Frequenz. Aber ausgehen tut die Kommunikation von dieser Einsatzleitung. Und dann wird es aufgesplittet über die verschiedenen Organisationen.
Wie kommuniziert man per Funk einsatzorganisationsübergreifend? Also Florian, du bist selbst Einsatzpilot. Wir kennen ja diese Bilder, die Feuerwehr befüllt die Behälter für die Löschmaßnahmen, die dann der Hubschrauber abtransportiert. Wie kommuniziert man da dann im Detail die Bodenmannschaft, die Feuerwehr, der Flugdienst? Wie kommunizieren die mit dem Cockpit zum Beispiel?
Also wir trennen da Organisation und Taktik. Das heißt, wir haben einen eigenen Funkkreis, wo wir die Organisation, Versorgung und so weiter laufen haben. Und dann haben wir einen eigenen Funkkreis, wo nur die Hubschrauber oder die Luftfahrzeuge drauf sind, mit den dazugehörigen Bodenorganisationen, also Flughelfer, unser fliegerischer Einsatzleiter, die dann direkt mit den Hubschrauberbesatzungen kommunizieren. Was wir dann noch haben, sind normierte Signale. Ja. Kennt man das J, das Nein. Das für uns wirklich Wichtigste ist allerdings, dass sich der, wo der Hubschrauber jetzt hinfliegen soll, erkennbar gibt. Ja. Gilt genauso für einen Rettungshubschrauber, wenn der irgendwo zum Notfall kommt, ja, und da stehen 20 Leute rum. Woher soll der jetzt aus 150 Meter Höhe wissen, wo er hinfliegen soll? Da muss sich jemand erkenntlich zeigen. Ja. Und das das ist eigentlich das, was wir wirklich brauchen. Dieses eindeutige Zeichen, okay, hallo, ich bin's, ja, und dann vielleicht noch ein Ja und vielleicht dann noch einen ganz kleinen Tipp dazu und dann stabil hinstehen. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass der, der uns einweist, dann davon geht und dort irgendwas aufgübelt wird, ich keine Referenz mehr habe, den Hubschrauber nicht mehr halten kann und dann dort im schlimmsten Fall oder im besten Fall kann ich durchstarten mit dem Hubschrauber und kann einen neuen Anflug machen. Im schlimmsten Fall machen wir dort irgendwas kaputt. Ja, das brauchen wir nicht. Also für euch einfach zum Mitnehmen, ja, wenn ihr in die Gelegenheit kommt, einen Hubschrauber irgendwo einzuweisen, stellt euch stabil hin und bleibt stehen, haltet das bisschen Wind aus. Auch wenn der eine oder andere Hubschrauber ganz schön einen Föhn eingeschalten hat.
Also du, akustische Bildbeschreibung, man hat dich jetzt im Podcast nicht gesehen. Ich stelle mich gerade hin, hebe beide Hände nach oben, praktisch in Form eines Vs und zusammen mit meinem Körper und mit meinen Beinen bildet das ein J für Yes.
Genau.
Und wenn ich einen Arm runternehme, dann habe ich den Querbalken vom N, genau. Heißt dann No.
Genau.
Aber das finde ich echt spannend, weil ihr seid ja bekannt als Einsatzpiloten, dass ihr wirklich auf kleinen Flächen, ich meine, wie viel Platz brauchst du mit einem Hubschrauber, um zu landen?
Das kommt auf den Hubschrauber drauf an. Aber grundsätzlich, wenn die Fläche vorhanden ist, wo ich meine Kufen oder meine Räder hinstellen kann, kann ich dort landen.
Mhm. Weil das ist immer dieses Bild, was ich mich persönlich auch oft gefragt habe, wenn ich mich da hinstelle und jetzt das Y mache, naja, bist du da auf mich wirklich angewiesen oder weißt du nicht sowieso, wo du dich hinstellst? Ja, aber spannend zu hören, dass das wirklich einen Mehrwert bietet.
Bietet es definitiv, auch wenn wir trainiert sind, ohne Einweiser arbeiten zu können. Das ist eigene Ausbildung im Bereich der Außenlandeschulung. Ja. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ja, ich habe ja die Idee nicht, die am Boden abläuft. Ja. Mhm. Und wenn ich mir vorher oder wenn man vorher definiert hat, okay, da stellen wir den Hubschrauber hin, von da aus kann der am besten versorgen oder versorgt werden, dann ist das für mich eine relevante Information. Kann natürlich passieren, dass ich dem Einweiser dann in den Rücken fliege, weil er sich verkehrt hingestellt hat. Aber es bleibt noch immer das, dass ich weiß, okay, da soll ich hin. Und das ist das, was für mich wichtig ist.
Spannend, okay.
Aber vielleicht derjenige, was einen Hubschrauber einweist einmal, seid's nicht bärs, wenn der Hubschrauber einmal nicht genau da hinfliegt, wo der Einweiser steht, weil eventuell hat der Hubschrauberpilot von oben eine Gefahr gesehen, was er selber nicht sieht. Und der Pilot macht das sicher nicht Fleiß, sondern der Pilot will keinen bloßstellen oder Shinjin Airbus, sondern da geht es rein um die Sicherheit.
Apropos Sicherheit und Hubschrauber und Landen, machen wir das vielleicht auch gerne kurz mit. Was sind die goldenen Regeln? Was darf ich nicht machen? Wo darf ich nicht hin beim Hubschrauber? Gebückt nähern. Welche goldenen Regeln gibt's da bei der Näherung an den Hubschrauber?
Also das Wichtigste ist einmal Ruhe bewahren. Ja. Wir wissen, Lärm macht Stress, Stress macht Fehler. Ja. Das heißt, das ganz bewusst einmal runterholen. Und dann gibt's ein paar Sachen, die ganz einfach sind. Ja. Solange ich dem Piloten in die Augen schauen kann ich nicht viel falsch gemacht haben. Anders formuliert, wenn ich von oben auf den Hubschrauber hinunter marschiere, kann ich keinem Piloten in die Augen schauen. Mhm. Ja, also nicht von oben nach unten zumarschieren und nicht von hinten nach vorne gehen. Das sind die zwei Hauptkriterien. Und wenn es darum geht, Personal zu transportieren oder Material zu transportieren, kann man das ja zuerst schon seitlich wo bereitstellen, den Hubschrauber einfliegen lassen und dann in Ruhe im Endeffekt das Material oder die Personen in den Hubschrauber bringen. Wir gewinnen den Einsatz nicht, indem wir 2 Millisekunden schneller im Hubschrauber eingestiegen sind. Wir gewinnen ihn, indem wir alle wieder heil heimbringen und indem wir alle effizient am Berg aufbringen. Das ist das, was das Kriterium ist. Also nochmal, nicht von hinten, nicht von oben. Und wenn man grundsätzlich gebückt an den Hubschrauber zugeht, hat man natürlich Reserve nach oben.
Also diese Regeln, die du jetzt erwähnt hast, die zählen für jeden Hubschraubertyp auf der ganzen Welt?
Die funktionieren alle gleich. Die haben alle 2 gefährliche Sachen. Das ist der Hauptrotor, der oben ist, und der Heckrotor oder der Fenestron, der hinten ist. Die tun weh. Alles andere kann man aushalten.
Wenn man dann im Detail hinschaut, schauen die Hubschrauber dann doch ein bisschen unterschiedlich aus. Interessiert mich speziell, aber zum Beispiel auch den Lukas von der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf. Über welche Hubschraubertypen verfügt denn das Bundesheer und welche Art kommt bei welchem Szenario zum Einsatz?
Grundsätzlich kann man mal sagen, es gibt keinen richtigen und keinen falschen Hubschrauber. Es gibt Hubschrauber, die sind für das eine geeignet und Hubschrauber, die sind für das andere geeignet. Was haben wir jetzt im Bundesheer derzeit noch im Bestand? Fangen wir mal beim kleinsten Hubschrauber an, das ist der OH-58. Das ist ein Verbindungs- und Aufklärungshubschrauber. Wenn man jetzt die Assistenzrolle betrifft, im militärischen Bereich ist er dann noch bewaffnet und kann dort einen Close Air Support, also luftnahe Unterstützung, bieten. Aber das werden wir im Assistenzeinsatz nicht brauchen. Ja. Was kann uns der helfen? Der kann mit Wärmebildkameras oder Digitalkameras ausgestattet werden und kann im Speziellen in der Aufklärung unterstützen. Aber auch zum Beispiel für die Einsatzleitung ein Bild aus der Luft einmal sicherstellen. Also der nimmt die Einsatzleitung mit und observiert das Gelände. Dann haben wir die Augusta Bell 212, leichter Transporthubschrauber. Der kann ungefähr 750 Kilo Material transportieren oder 6 bis 7 Personen, also 750 Liter Wasser, wenn man es jetzt in den Waldbrandeinsatz ummünzt. Dann haben wir den S70 Blackhawk. Der größte Hubschrauber, den wir haben, der 4 Tonnen transportieren kann, also 4000 Liter Wasser transportieren kann, was natürlich spezielle Techniken und spezielle Ausrüstungen verlangt, wo wir dann auch die Feuerwehren speziell darauf trainieren. Und das neueste Gerät, das wir haben, ist der 169 Lion. Der wird ungefähr 1000 Kilogramm transportieren können und bis zu 10 Personen innen transportieren können. Die letzten drei, die jetzt erzählt habe, sind eigentlich hauptsächlich im Assistenzeinsatz unterwegs zum Materialtransport, zum Personentransport. Was wir dann noch haben, ist die PC-6. Das ist ein normales Flugzeug, die verschiedenste Sensorik einbauen kann. Wärmebildkamera, Tageslichtkamera, was in dem Bereich auch ganz besonders ist, wenn man jetzt ins Szenario Hochwasserereignis zum Beispiel denkt, können wir dort georeferenzierte Luftbilder aufnehmen. Hochauflösend haben wir immer wieder zur Einsatzdokumentation und zur Nachverfolgung eingesetzt, wo man dann georeferenziert genau herausmessen kann, wo sind die Schadensflächen, wo müssen wir noch hin, wo hat sich was zurückentwickelt. Und dann haben wir noch verschiedene Drohnen, die wir dann eben auch in der Aufklärung verwenden. Da vielleicht auch gleich ein Aspekt, weil die Drohnenthematik ja immer populärer wird und es ja eigentlich kein Hindernis mehr gibt, eine Drohne in Betrieb zu nehmen. Haltet von dem bitte im Assistenzeinsatz Abstand und wenn es notwendig ist, ja, dann bitte immer in Koordinierung mit der Einsatzleitung, damit man die eingesetzten Kräfte nicht gefährdet. Man muss sich vorstellen, die kleinste Drohne, die es so zum Kaufen gibt, die ein halbwegs ein brauchbares Aufklärungsgewicht hat, hat mehr Gewicht und mehr Masse als die durchschnittlichen Greifvögel, die in Österreich unterwegs sind. Was heißt das jetzt für uns aus der Hubschrauber-Sicht? Diese Dinger, die marschieren durch den Hubschrauber durch. Ja, also wenn ich da mit 200 km/h daherkomme, fährt diese Drohne, obwohl sie nur irgendwo steht und ich habe das Pech, ich triff sie genau, die fährt durch die Cockpitscheiben durch und im Idealfall hinten wieder raus. Oder sie bleibt in einem von uns stecken. Was die Konsequenzen sind, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Noch einmal der Appell, bitte Drohnen im Assistenzeinsatz nur nach einer Koordinierung mit der Einsatzleitung.
Gibt es da nicht auch diese Regel, entweder die Drohne oder der Hubschrauber?
Jawohl, gibt's. Ja. Also wir trennen Drohnen und bemannten Betrieb entweder zeitlich oder räumlich. Das heißt, entweder fliegt die Drohne woanders oder wir sind am Boden, die Drohne fliegt und umgekehrt. Ja, klassischerweise setzen wir die Drohne ein vor dem bemannten Flugbetrieb, also als Aufklärung in der Früh, einfach um ein aktuelles Lagebild zu haben. Dann werden die Hubschrauber eingesetzt für die Brandbekämpfung und dann zur Dokumentation vom Tageserfolg setzen wir die Drohne wieder ein. Oder wenn ich zum Beispiel mit dem Hubschrauber gar nicht dorthin komme, ja, Szenario Hochwasser, ja, ich habe irgendwo schlechtes Wetter, ich kann mit dem Hubschrauber oder mit dem Flugzeug dort nicht hinfliegen, aber vielleicht kann das Drohnenelement mit dem Auto in den übernächsten Graben fahren und mit der Drohne den Graben aufklären. Also beides wertvoll, beides wichtig. Ja. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass wir uns gegenseitig gefährden können.
Was unsere Hörerinnen und Hörer immer sehr im Detail interessiert, ist Zahlen, Daten, Fakten. Wie lange kann ein Hubschrauber eigentlich im Einsatz bleiben, in der Luft bleiben? Wann erreicht der Hubschrauber da seine Grenzen? Kann man das so klar überhaupt sagen?
Ja, das kann man klar beantworten mit einem, das kommt drauf an, weil alles, was ich an Sprit mit habe, kann ich nicht an Transportkapazität anbieten. Ja. Wenn man jetzt hernimmt, der Hubschrauber fliegt im Schnitt 2,5 Stunden, wenn man ihn voll tankt, ja, Brauche ich das in einem Waldbrandeinsatz? Nein, brauche ich nicht. Da habe ich einen Tankwagen vor Ort. Das heißt, wenn ich ungefähr so für eine Dreiviertelstunde Sprit mitnehme, kann ich alle 35, 40 Minuten zum Tanken gehen. Das dauert ungefähr 2 Minuten und dann können wir wieder weiterfliegen. Ja, das heißt, wir haben eine relativ kurze Unterbrechung im Einsatz für dieses Betanken und dann geht das Ganze schon wieder weiter. Und so komme ich eigentlich über den Tag, bis die Besatzung ihre Pause braucht. Ja, also da ist eigentlich das Regulativ, das uns einschränkt, ist die Besatzung. Und da sind wir bei 8 Stunden im Doppelcockpit, die wir in der Luft bleiben können. Da haben wir schon was erledigt in 8 Stunden. Wie lang kann ein Hubschrauber fliegen? Ein Hubschrauber kann fliegen bis zum nächsten Wartungsereignis. Das geht zwischen 25 Stunden bei den einen Systemen und 400 Stunden beim letzten System. Ganz, ganz unterschiedlich. Da kommt es dann jetzt wieder auf das Szenario drauf an. Wir haben Hochwassereinsätze gehabt, wo wir Wartungselemente mitgezogen haben. Also die sind aus ihren Homebases, haben wir die Wartungselemente mitgenommen und haben gesagt, okay, die kleinen Wartungen machen wir vor Ort und damit ist der Hubschrauber, obwohl er alle 25 Stunden eine Wartung hat, 100 Stunden in der Woche oder in die 2 Wochen geflogen. Also wir richten da unsere Logistik nach dem Bedarf, den wir im Assistenzeinsatz haben. Zur Frage, wo sind die Grenzen des Hubschraubers? Wenn wir es jetzt in den Feuerwehreinsatz beziehen, ist es in Wirklichkeit die Sicht nach also die Wetterbedingungen. Ich brauche, damit ich für die Feuerwehr arbeiten kann, Bodensicht. Das heißt, ich muss den Boden immer sehen. Ja, logisch. Dort warten die größten Hindernisse auf uns, die größten Gefahren auf uns. Das muss ich sehen. Wenn ich das nicht mehr sehen kann, kann ich nicht mehr fliegen. Das ist eigentlich das Hauptkriterium im Assistenzeinsatz. Ob dann Tag oder Nacht, muss man dann auch schon aus der Perspektive, wie sinnvoll ist der Einsatz eigentlich in der Nacht oder gefährdet man vielleicht das Bodenpersonal mehr, wenn man in der Nacht weiterfliegen. Das ist aber immer dann eine gemeinsame Entscheidung in der Einsatzleitung.
Wie schaut die Arbeit zwischen Bundesheer und Feuerwehr von der Feuerwehrseite jetzt eigentlich aus? Also wenn wir den Waldbrand zum Beispiel hernehmen, was ist die Aufgabe der Feuerwehr da in der Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir im Prinzip verantwortlich sein, dass dieser Waldbrand gelöscht wird oder die Ausbreitung verhindert wird. Und wir nehmen da als gutes Mittel dazu die Unterstützung aus der Luft, eben Hubschrauber des Bundesheers zum Beispiel. Und die Hubschrauber des Bundesheers kriegen von uns ganz klare Aufträge, was sie zu tun haben, ob Ausbreitung verhindern oder je nachdem direkt zu löschen. Und sie haben zum Löschen einen Löschwasserbehälter am Hubschrauber hängen. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen bei dieser Arbeit, den Löschwasserbehälter zu füllen, einzuweisen, wo er das Wasser abwerfen muss und dergleichen. Und dafür haben wir ausgebildete Feuerwehrfluchhelfer, die sich mit dem Piloten absprechen und dementsprechend gemeinsam diesen Auftrag erfüllen.
Welche Arten von Löschwasserbehältern gibt es da? Da gibt es alle möglichen Begriffe, Bambi Bucket, was sind die offiziellen Begrifflichkeiten? Wie unterscheiden wir da?
Ja, grundsätzlich heißt Löschwassertransportbehälter. Mhm. Und es gibt natürlich verschiedenste Hersteller von Löschwassertransportbehältern. Es gibt eben so wie das Bambi Bucket von Kanada, es gibt Renzlerbehälter von Österreich und. Also verschiedenste Varianten, wobei in letzter Zeit sich das sogenannte Bambi Bucket recht gut bewährt hat, weil es ein kleines Packmaß hat und trotzdem für den Einsatz von 350 Liter bis eben 4000 Liter Fassungsvermögen haben kann. Das sind natürlich unterschiedliche Typen, aber die hat die Feuerwehr dementsprechend zur Verfügung.
Wie fliegt sich's mit so einem Löschwassertransportbehälter, um es jetzt ganz korrekt zu sagen, eigentlich? Also wenn ich das vergleiche mit einem Feuerwehrauto fahren, mit einem Anhänger fahren, spätestens beim Zurückschieben merkt man dann, da hat man mehr mit. Wie fühlt sich das an im Cockpit, wenn da plötzlich ein paar 1000 Liter Löschwasser unten dranhängen?
Es ist sehr ähnlich wie mit dem Anhänger. Ja. Grundsätzlich, solange du Vorwärtsfahrt hast, ist es ja nicht das Thema. Der spannende Teil ist dann der Übergang in den Schwebeflug, weil wir den Hubschrauber da ja am Leistungslimit betreiben, wenn wir mit diesen Löschwassertransportbehältern fliegen. Das Zweite, das da dazu kommt, ist im Endeffekt das, dass du ja auf einmal den Schwerpunkt des Hubschraubers nicht mehr im Hubschrauber hast, sondern darunter. Das heißt, du spürst in der Kurve, wenn du sie nicht ganz sauber fliegst, spürst du, dass du auf einmal etwas auf die Seiten schiebt. Und das muss man einfach trainieren, damit man diese Kräfte auch richtig deuten kann, ja, und die richtigen Korrekturen machen kann.
Spürt man das, wenn man dann nachher, wie lässt man das Wasser raus, wie nennt man das? Da wird es einen Hebel geben, schätze ich?
Genau, da gibt es einfach einen Druckknopf, der das öffnet. Das spürt man natürlich, wenn da 700 Kilo weniger sind. Ja, ja. Das ist, also wenn man da in der Steuerung nichts ändert, steigt man dann relativ sportlich in die Höhe.
Wirklich war wie ein Heißluftballon dann. Mhm. Dex, was muss man denn als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau können, wenn man in deinem Team ist, im Feuerwehrflugdienst? Du hast gesagt, es gibt verschiedene Ausbildungen. Wie schaut das aus?
Ja, wenn auch der Feuerwehrflughelfer werden will bei der Feuerwehr, braucht er natürlich dementsprechende Vorausbildung, wie zum Beispiel eine Führungsausbildung, Grundausbildung und dergleichen. Was natürlich auch schon eine gute Voraussetzung ist, ein bisschen ein alpines Gespür, sagen wir mal, ein bisschen geländegängig und dergleichen. Und natürlich
machst du Werbung für dein Bundesland jetzt?
Nicht nur, es gibt auch in Niederösterreich Berge. Und geländegängig muss man überall sein, weil ein Waldbrand ist meistens irgendwo im Gebirge. Ja. Aber jedenfalls, das gehört auch dazu. Und in weiterer Folge brauchst du natürlich einmal eine Ausbildung zum Feuerwehrflughelfer, bieten die verschiedenen Bundesländer dementsprechende Ausbildungen an. In weiterer Folge ist natürlich wichtig, diese kontinuierliche Ausbildung am Gerät und vor allem auch diese praktischen Übungen dann mit den Hubschraubern, aber nicht nur um das Arbeiten mit dem Hubschrauber zu lernen, sondern auch Köpfe kennen. Das heißt auch mit dem Piloten zusammenzuarbeiten, weil es muss halt gewisses Vertrauen da sein. Weil der Pilot, wenn der unten sieht, den kenne ich, mit dem habe ich schon öfter zusammengearbeitet, dann tue ich mir natürlich leichter. Wenn ich den nicht kenne, dann weiß ich nicht, soll ich mich nach dem richten oder soll ich mich nicht nach dem richten oder kann ich mich nach dem richten. Aber wenn man miteinander schon einmal gearbeitet hat, tut man sich einfach leichter.
Da sind wir wieder beim Sichtkontakt, den du erwähnt hast.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und diese praktische Ausbildung ist eben enorm wichtig. Eben wirklich das Handling mit dem Hubschrauber. Und das muss einfach geübt sein. Und Feuerwehrflugdienst ist ja, oder der Feuerwehrflughelfer hat extrem viel Verantwortung. Letzte Verantwortung hat immer der Pilot, das ist ganz klar, aber das Umfeld, alles was da dazu gehört, die Sicherheit, fällt in den Bereich des Feuerwehrflughelfers rein und da braucht es einfach schon sehr viel Erfahrung, dass man einfach alles überblickt und koordinieren kann und dementsprechend auch Lasten vorbereiten kann mit dem richtigen Gewicht und dergleichen, weil davor hat er schon gesagt, es ist alles sehr gewichtsabhängig und wenn der Pilot sagt, du darfst mir leider 350 Kilo zuhängen, dann darf nicht 360 zuhängen, weil dann geht es einfach aerodynamisch, nicht mehr an von der Leistung des Hubschraubers. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Gerade zur Feuerwehrflughelfer ist natürlich etwas, was sehr viele Feuerwehrleute interessiert, diese Ausbildung. Und viele haben natürlich ein bisschen eine Fehlmeinung vom Feuerwehrflughelfer, wo sie immer sagen, der ist bei jedem Waldbrandeinsatz dabei, immer wo ein Hubschrauber ist, ist ein Feuerwehrflughelfer. Und jeder meint eben, der braucht nur mal Hubschrauber fliegen. Das ist aber eben diese Fehlmeinung. Als Feuerwehrflughelfer ist Hubschrauber fliegen der kleinste Teil. Man fliegt vielleicht irgendwann einmal in ein Waldgebiet, aber dann ist es schon gleich mal fertig. Feuerwehrflughelfer ist sehr anstrengend und man muss sich den ganzen Tag konzentrieren. Man hat dauernd diesen Lärm, man hat dauernd diesen Wind, man hat den Dreck um die Ohren eigentlich, was der Hubschrauber aufwirbelt. Also nach einem Tag Einsatz als Feuerwehrflughelfer bist du richtig Goa, auf Deutsch gesagt. Bei uns sagt man fertig auch. Ja, es ist einfach erledigt. Und nach zwei Tagen wird es schon richtig anstrengend. Und nach dem dritten Tag bist du noch froh, wenn der Einsatz dann wirklich erledigt ist. Also diesen Job darf man nicht unterschätzen. Vor allem, es geht wirklich um die Sicherheit und die Konzentration muss da sein. Und wenn das nicht mehr da ist, dann muss man einfach den Einsatz dann dementsprechend übergeben an einen anderen Feuerwehrflughelfer.
Und mein Hirschwang über 2 Wochen. Und 2024 war der historisch größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark gegen die Wildalpen. Da haben auch eine Folge aufgenommen, da habe ich mal sagen lassen, da sind Flughelfer sogar per Tau, also außen am Hubschrauber vom Bundesheer, ins unwegsame Gelände geflogen worden. Wie funktioniert dann das?
Also in unserem Fall wird das eher der Windentransport sein. Die Flugpolizei verwendet eher das Tau. Das heißt, bei uns sind die Passagiere dann im Hubschrauber drin und werden dann mit der Seilwinde im Gelände abgesetzt. Je nachdem, wie viel Vorerfahrung die haben, komplett selbstständig. Also wenn jetzt, so wie es der Dex angesprochen hat, nicht, der morgendliche Flug vom Flughelfer in den Einsatzraum wird mit dem Hubschrauber passieren. Der macht das selbstständig, weil der regelmäßig trainiert wird. Ja. Und die unterstützenden Feuerwehrkameraden werden dann von unserem Flugretter dorthin begleitet. Das heißt, der geht mit den Feuerwehrkameraden in den Einsatzraum und schaut, dass dort die Ausrüstung und alles richtig verstaut, vorbereitet ist und dieser Transport dann auch sicher gemacht werden kann.
Wie kommt man vom Berg wieder runter?
Das kommt drauf an. ja, warum kommt es drauf an? Ja, wir haben schon Szenarien gehabt, wo das Wetter dann zur Hilfe geeilt ist, aber nur dem Einsatz zur Hilfe geeilt ist, weil es hat zum Regnen angefangen und in der Wolke kann ich mit dem Hubschrauber nicht mehr fliegen und dann muss zu Fuß gehen. Ja, im Normalfall ist es so, dass wir das natürlich erkennen und die Kräfte rechtzeitig dann aus dem Einsatzgebiet genau gleich wiederholen.
Gut, dass wir Funkverbindung haben, ja.
Genau.
Das sind wir wieder beim Thema vorher. Welche Lerneffekte gibt es denn in der Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Bundesheer? Gibt es da Erkenntnisse, wo ihr sagt, über die vielen Jahre der Zusammenarbeit und jetzt auch in der Zeit, wo die Katastrophen einfach zunehmen und Einsätze häufiger werden, gibt es da Lerneffekte, die ihr teilen könnt?
Also was sich aus meiner Sicht definitiv bestätigt hat, ist die gemeinsame Ausbildung. Also wir betreiben ja nicht nur praktische Ausbildung mit den Feuerwehrflughelfern, wo wir unsere Crews trainieren und gleichzeitig die Flughelfer ihre Verfahren trainieren. Wir sind ja auch im gegenseitigen Austausch, was die Führungsausbildung im Assistenzeinsatz betrifft. Im Mai darf ich wieder bei Texheim Lehrgang als Vortragender mit dabei sein. Er war bei der fliegerischen Einsatzleiterausbildung unserer Militäreinsatzleiter als Gastvortragender dabei. Zwei Sachen merkt man da ganz gut, ne? Das eine ist, wir haben ein sehr ähnliches Führungsverfahren, ja, die gewisse Vorannahmen schon ermöglichen. Ne? Und so wie der Dex vorher gerade gesagt hat, ne, wenn ich weiß, wer in diesem Einsatz ist, ja, und wenn ich aufgrund des Trainings weiß, okay, der tendiert in die Richtung oder er tendiert in die Richtung, können wir diese Tendenzen schon positiv für den Einsatz verwenden. Ja. Was meine ich damit? Wenn ich weiß, okay, der ist, den habe ich aus der Ausbildung als eher vorsichtig in Erinnerung, dann kann man den ein bisschen pushen. Wenn man weiß, okay, aus der Ausbildung, na, das ist der, der es eher rasant angeht, kann ich jetzt schon aus dem Cockpit aus ein bisschen einbremsen und kann da das Ganze wieder normalisieren. Ja. Was die Einsätze immer wieder trainieren und immer wieder zeigen, ist die Notwendigkeit der geistigen Flexibilität. Ja. Die Lösung von gestern ist vielleicht der Fehler von heute. Ja. Und das haben wir immer wieder und müssen wir immer wieder trainieren, dass wir da einfach frei bleiben und wirklich uns die heutige Situation anschauen.
Ja, wie der Flo schon sagt, eben, ich glaube, der beste Lerneffekt haben wir einmal aus den ganzen Einsätzen, weil da lernt man es einfach am besten, wo man wirklich sieht, wie funktioniert es in der Realität und dann in weiterer Folge durch unsere gemeinsame Ausbildung. Einmal Feuerwehrseite, einmal natürlich eben Bundesheerseite und wir veranstalten ja eben, wie schon angesprochen, einen fliegerischen Einsatzleiterlehrgang für ganz Österreich, wo wir von alle Bundesländern die Leute zusammenholen, eben Führungsleit im Feuerwehrflugdienst und haben da auch immer Piloten eben auch vom Bundesheer oder BMI oder private Betreiber dabei und wir profitieren einfach voneinander, gerade speziell bei solchen Lehrgängen, einfach durch die verschiedenen Erfahrungen und aus dem außer kommt im Prinzip wieder der nächste Einsatz. Einmal werden Einsätze nachbesprochen, was hat da passt, was hat nicht so passt und das probieren wir dann eben bei den nächsten Einsätzen dementsprechend einzubauen. Weil früher war das nicht so, dass man wirklich so eine richtige fliegerische Einsatzleitung gehabt hat. Aber das hat sich in den letzten Jahren einfach wirklich bewährt. Und weil jeder Pilot braucht eine klare Ansage, braucht klare Aufträge. Und wir brauchen eine Struktur im Einsatz. Und das probieren wir bei diesen Lehrgängen dementsprechend hinzubringen. Und was natürlich auch ein Thema ist, wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir müssen österreichweit gleich werden. Gerade dieser Bereich, Feuerwehrflugdienst, muss gleich sein. Und dafür haben wir im letzten Jahr das erste Mal über die oder generell über den ÖBV einen Train-the-Trainer-Lehrgang gemacht für Feuerwehrflughelfer, auch für ganz Österreich, dass wir auch die Grundausbildung dementsprechend auf ein gleiches Niveau bringen. Und das bewährt sich immer mehr und das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte. Mhm. Und in ganz Österreich haben wir echt einen Haufen Feuerwehrflughelfer und wenn jeder seine eigene Suppen kocht, dann wird es nicht funktionieren, sondern wenn wir gemeinsam das machen, dann lernt man sich erkennen, jeder hat andere Erfahrungen und wir profitieren einfach. Und das ist das Wichtigste.
Also schöne Lessons learned auch bei der Feuerwehr. Wie geht's denn weiter? Was soll denn die Zukunft bringen? Du hast schon angekündigt, es geht um die Harmonisierung der Ausbildung. Wir schauen, dass alle am gleichen Wissensstand sind. Wie geht's weiter?
Ja, es geht ja nicht nur um das, dass wir harmonisiert werden, wir Feuerwehrflughelfer, sondern es geht auch um das, dass unsere Partner, in dem Fall Piloten, aber nicht nur das Bundesheer, sondern BMI und private Piloten, auch zu dem Thema Vegetationsbrandbekämpfung einfach ein bisschen sensibilisiert werden. Weil das Thema Vegetationsbrandbekämpfung in der Pilotenausbildung ja direkt nicht vorkommt, sondern jeder ist spezifisch für seine Organisation ausgebildet. Natürlich das Hubschrauberfliegen, aber gerade Bundesheer, jetzt Waffengebrauch und dergleichen, alles, was da dazu gehört für einen militärischen Gebrauch. Aber eben die Vegetationsbrandbekämpfung ist kein Thema. Und woher soll jetzt einer wissen, wo ich das Wasser einfach hinschmeißen muss? Und dazu probieren wir jetzt eben Piloten zu schulen, dass sie einfach mal wissen, wie funktioniert ein Feuer und wie muss ich dann aus dem Hubschrauberhase, dass ich das effektiv lösche oder eben die Ausbreitung finde. Und da schauen wir, dass wir in Zukunft einen gemeinsamen Weg finden, dass wir österreichweit das zusammenbringen und somit noch effektiver und eventuell auch kostengünstiger Waldbrandbekämpfung durchführen können.
Also einige spannende Ideen punkto Ausbildung. Was tut sich auf der technischen Seite jetzt gerade Infrastruktur, Bundesheer, was bringt die Zukunft da?
Also ich denke, dass da ein Riesenthema die künstliche Intelligenz sein wird. In der Prävention schon, wie lernende Systeme im Bereich Klimawandel, Klimaprognosen uns einfach helfen können, zielgerichteter vorzubereiten. Aber auch während der Einsatzführung, dass man sagt, okay, die Lagedarstellung, die Lagebeurteilung, die Analysen und vielleicht auch schon Vorschläge zu Lösungsvarianten, da wird uns mit Sicherheit in relativ naher Zukunft KI riesen Schritte nach vor bringen. Und die zweite Thematik, glaube ich, technologisch wird sein, dass der Pilot den Schritt aus dem Luftfahrzeug heraus schafft oder meiner Perspektive gehen muss, weil ich halt gern selber fliege. Aber ich denke, die Zukunft ist die unbemannte Fliegerei in allen Kategorien. Also so wie wir es jetzt kennen mit Aufklärungsdrohnen, das ist nur der Anfang. Das wird in Richtung Transportfliegerei ohne Besatzungen vor Ort, ohne Einschränkungen gehen müssen und ich bin mir sicher, dass es so sein wird.
Ihr habt beide erwähnt, das Wichtigste in der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit, im Zusammenwirken bei Katastropheneinsätzen ist, kenne die Köpfe und es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, war sehr spannend mit euch, dass wir zwei Köpfe in diesem Bereich kennenlernen durften. Oberstleutnant Florian Urf und Oberbrandrat Jörg Degenhardt. Dex, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Danke ebenfalls.
Und danke auch an euch. Wir haben selten so viele Fragen bekommen wie bei dieser Folge. Das zeigt schon, wie nah beisammen Feuerwehr und Bundesheer liegen. Vielleicht könnt ihr euch ja sogar vorstellen, neben der Feuerwehr auch beim Bundesheer aktiv zu sein. Welche Möglichkeiten ihr dort habt, findet ihr unter karriere.bundesheer.at. Und teilt diese Folge auch sehr gerne mit Freunden oder mit euren Kameradinnen und Kameraden bei der Feuerwehr. Dazu ganz einfach auf das Teilen-Icon klicken und zum Beispiel in der Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe posten. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär's.